In dieser Folge geht es um die Absurdität des menschlichen Daseins und warum wir trotzdem nicht den Kopf in den Ofen stecken sollten. Viel Spaß! Wenn man über das Absurde spricht, dann spricht man in der Regel über den algerisch-französischen Schriftsteller Albert Camus, einen Nobelpreisträger, der heute insbesondere als wichtiger Kopf des französischen Existenzialismus bekannt ist. Und wenn man vom Existenzialismus spricht, dann meint man in der Regel eine Philosophie, die keine göttliche Ordnung in den Mittelpunkt der Welt stellt, sondern die menschliche Erfahrung. Daran wollen wir uns jetzt aber gar nicht lange aufhalten, denn wir kriegen im Laufe dieser Folge ein besseres Gefühl dafür, was man vielleicht unter dem Existenzialismus verstehen könnte. Und bei der Zuordnung selbst, also bei der Zuordnung Albert Camus als Existenzialisten, wäre der vielleicht gar nicht so an Bord gewesen. Deswegen halten wir uns nicht mit Kategorisierung auf, sondern springen gleich in sein Werk. Aber bevor wir das tun und bevor wir über Die Pest reden, um die es heute gehen soll, ein Roman von 1947, werden wir noch ein bisschen über Camus Biografie sprechen, um das Werk vielleicht gewissermaßen ein bisschen besser verstehen und einordnen zu können. Springen wir also direkt mal rein. 1913 wurde Albert Camus im algerischen Dorf Mondovi geboren. Camus' Vater war ein armer Landarbeiter, der mit einer spanischen Magd verheiratet war und kurz nach der Geburt seines zweiten Sohnes bereits in der Mahnschlacht im Ersten Weltkrieg ums Leben kam. Die Mutter zog daraufhin mit ihren beiden Söhnen nach Belcourt und das ist das Armenviertel der algerischen Hauptstadt Algier. Während die Mutter das Geld mit Putzen verdient, wachsen die beiden Söhne bei der Großmutter auf, die Camus später als besonders grausam darstellen wird. Trotzdem hat er in der Schule großen Erfolg und beginnt 1932 das Studium der Philosophie an der Universität von Algier. Mit 17 erleidet Camus einen heftigen Anfall von Tuberkulose und erfährt hier wohl zum ersten Mal, wie fragil das Leben sein kann. Um sein Staatsexamen in Philosophie abzulegen, wird Camus zweimal ärztlich untersucht und beide Male schließt der Untersuchungsbefund ihn von der Teilnahme an der Prüfung aus. Camus muss also seine Gedanken an ein Lehramt und an die damit verbundene existenzielle Sicherheit aufgeben. Aber nicht nur im Kontext seiner Karriere war Camus Leben bewegt, sondern auch hinsichtlich seiner Beziehungen zu verschiedenen Frauen. Als 20-Jähriger geht er eine unglückliche Ehe ein und zugleich einer ziemlich langen Liste an Beschäftigungen nach, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. Er ist unter anderem Schreiber in einem Import-Export-Geschäft. Er ist Verkäufer von Automobilzubehör, er ist Meteorologe und Privatlehrer, was vielleicht noch am wenigsten überrascht. 1938 beschließt Camus dann, sich dem Journalismus zuzuwenden. Und so trifft ihn dann der Einbruch des Zweiten Weltkrieges, als er gerade in einer Artikelreihe über die Kabylen in Algerien arbeitet. Bei den Kabylen handelt es sich um eine arabische Ethnie in Algerien, die Camus nun aus Sicht der Algerien-Franzosen, das heißt gewissermaßen aus Sicht der Kolonialisten, beschreibt. Denn bei Algerien handelt es sich um eine französische Kolonie, die erst, ich meine, in den 60er Jahren ihre Unabhängigkeit erhielt und zu diesem Zeitpunkt also noch unter diesen klassischen politischen Spannungen litt. Und da Camus diese Kabylen, also diese Ethnie, in seiner Artikelreihe sehr unverblümt darstellt und auch deren Armut, deren Lebensweise quasi ethnologisch beschreibt, wird er dann aus Algerien ausgewiesen. Denn diese politischen Spannungen zwischen den Kolonialisten und den arabischen Algeriern ermöglicht es im Grunde nicht, offen über die vorherrschende Situation zu schreiben. Camus zieht dann also mit seiner zweiten Frau Francine nach Paris und erhält dort eine Anstellung bei einer Zeitung. Und kurz vor dem Einmarsch der Deutschen in Paris stellt Camus seinen ersten großen Roman Der Fremde fertig. Nach der Flucht aus Paris verlässt Camus dann die Zeitung, bei der er dort arbeitete, und zieht nach Lyon weiter. Dort finalisiert er 1941 bereits nach 3 Monaten seinen Mythos des Sisyphos. Das ist eine Essayreihe, zu der wir später nochmal kommen werden. Anschließend kehrt er dann nach Oran, das heißt nach Algerien, zurück. 1943 wird Camus Mitglied der Untergrundgruppe Combat, die eine der aktivsten und einflussreichsten Organisationen war, die sich 1944 zum Mouvement de Libération Nationale zusammenschlossen. 1947, also 4 Jahre später und 2 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, zieht sich Camus aus dem Combat zurück und hat bis dato als Chefredakteur der gleichnamigen Zeitung hunderte von Leitartikeln geschrieben. 1974, also im gleichen Jahr, erscheint dann auch sein Roman Die Pest, um den es heute vornehmlich gehen soll. Die letzten 13 Jahre seines Lebens, 1960 ist er nämlich schon gestorben, reißen wir jetzt mal ganz schnell ab und beginnen in der Mitte der 50er Jahre, als in Algerien ein politischer Kampf aufgrund der Spannung, die ich gerade schon mal beschrieben habe, ausbricht. Nach dem Aufstand von Philippeville 1954 stehen sich nämlich die Rechte und die Linke feindlich gegenüber. Die Rechte ergreift Partei für die französischen Kolonisten und die Linke fordert die Unabhängigkeit Algeriens. Camus, und das zieht sich im Grunde durch sein ganzes Leben, bezieht eine mittlere Position und beschwört einerseits Frankreich, auf den Rechten der Algerien-Franzosen zu beharren, andererseits aber dem algerischen Volk völlige Wiedergutmachung zu gewähren. Und, ihr könnt es euch vorstellen, egal wohin Camus sich nun wendet, erheben sich die Fäuste gegen ihn. Währenddessen verfolgt Camus in den 50er Jahren insbesondere seinen Weg als Theaterregisseur. Er war nämlich nicht nur Journalist und Schriftsteller, sondern eben auch Theaterregisseur. Am 4. Januar 1960 setzt ein Autounfall seinem Schaffensdrang dann allerdings ein jähes Ende. Und das soll schon als ganz, ganz, ganz grobe Einordnung zu Camus' Biografie reichen. Und jetzt wenden wir uns dem Inhalt des 1947 veröffentlichten Romans Die Pest zu. Wir befinden uns im Oran der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts. Oran ist eine Küstenstadt im Westen von Algerien, die gemäß der Beschreibung unseres Erzählers in der Pest insbesondere als Stadt des Handels und des geschäftigen Treibens gilt. In dieser Stadt begleiten wir den Erzähler, der berichtet, wie in Oran die Pest ausbricht. Es beginnt zunächst mit Ratten, die aus der Kanalisation und den Kellern an das Tageslicht kommen, um dort zu sterben. Zwar beteuert der Hauswart des Protagonisten, es könne sich dabei nur um einen üblen Scherz handeln, doch wir als Leserinnen und Leser vermuten ziemlich schnell, dass etwas Schlimmeres dahinter steckt. Die Pest bricht also aus und die Verwaltung der Stadt beschließt Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung der Epidemie. Der Erzähler begleitet den Protagonisten Dr. Bernard Rieu, einen Arzt, der sich schnell mit aller Kraft und ohne großen Aufhebens der Bekämpfung der Epidemie widmet. Gleich zu Beginn der Geschichte lernt Rieu einen jungen Journalisten namens Raymond Rambert kennen, der im Auftrag einer großen Pariser Zeitung die Lebensbedingungen der Araber untersucht und sich bei Rieu über ihren Gesundheitszustand erkundigt. Da er in Rieu lediglich einen Gesprächspartner findet, der die Dinge ganz unverblümt darstellen will, schlägt Rieu Rambert vor, er könne doch stattdessen über die Ratten berichten. Dies interessiert Rambert aber gleichermaßen und so bleibt er über die ganze Erzählung hinweg ein enger Begleiter Rieus. Einen Tag nach dieser Begegnung mit Rambert lernt Rieu Jean Tharoux kennen. Und Tharoux streitet über die Dauer des Romans hinweg eng an Rieus Seite. Tharoux ist ein junger Mann, dessen Gedanken dem Erzähler in Form von Tagebucheinträgen zugänglich sind. Es ist nämlich einerseits so, dass wir diese Erzählweise des Erzählers haben, der die Handlung vorantreibt. Andererseits kann er aber auch zugreifen auf diese Tagebucheinträge Jean Tharoux, die wiederum eher durch interessante Beobachtungen des Alltags der Bürgerinnen und Bürger Orans enthalten. Das heißt, wir haben eine ganz spannende Erzählweise, die einerseits eben auf den Beobachtungen des Erzählers beruht und die Handlung vorantreibt und andererseits eben auf den Beobachtungen Jean Tharoux, der viel stärker versucht, eine Atmosphäre in Oran einzufangen. Tharoux ist also, lernen wir, ein außerordentlich kluger und origineller Beobachter der Alltäglichkeiten seines Umfeldes in Oran. Und im Laufe des Romans ist es insbesondere dieser Tharoux, der Rieu tatkräftig zur Seite steht, indem er freiwillige Helfergruppen organisiert. Dazu später mehr. Während die Lage zunehmend ernst und für Rieu eindeutig wird, verändert sich die Stadt und mit der Stadt natürlich die Bewohnerinnen und Bewohner. Zunächst verhalten sich Letztere, als sei alles wie zu jedem Zeitpunkt. Aber das ändert sich stark, als die Berichte über steigende Totenzahlen häufiger werden. Über Rieu erfahren wir, dass er Angst vor den Auswirkungen der Epidemie, den steigenden Sterbezahlen und den überfüllten Spitälern hat. Dies hält ihn jedoch nicht davon ab, von Beginn an seine ganze Zeit und Energie in die Bekämpfung der Seuche zu stecken. Rieu macht sich für Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen stark, die der Ausbreitung der Pest Einhalt gebieten sollen. Zudem wartet er auf einen Impfstoff, an dem ein älterer Kollege arbeitet. Zum Ende des ersten Teils des Romans wird Oran abgeriegelt und spätestens jetzt sind alle Bürgerinnen und Bürger in irgendeiner Weise von der Pest betroffen. Nun, da die Stadt abgeriegelt ist, fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger verbannt. wenn auch im eigenen Zuhause. Für manche Menschen, wie den Journalisten Rombert, ist dieses Leid jedoch vervielfacht, da er auf der Reise überrascht wurde und von seiner Heimat und seinen geliebten Menschen abgeschnitten ist. Doch auch zum jetzigen Zeitpunkt beschreibt der Erzähler die Stimmung in der Stadt noch als eine des zweifellos ärgerlichen, jedoch bald vorüberziehenden Zwischenfalls. Der Erzähler beschreibt, und ich zitiere, für den Augenblick waren sie noch nicht arbeitslos, sondern im Urlaub. Und das beschreibt aus meiner Sicht ganz schön, wie sich die Wahrnehmung auf eine Situation ändern kann, ohne dass sich die Fakten verändern. Das, was einem im ersten Moment vielleicht als ganz angenehm erscheint, kann im nächsten zur Plage, zur Pest werden. Auch Rieu ist von seiner Frau getrennt, die sich in einer Kur befindet, so erfahren wir als Leser. Insofern ähnelt er in gewisser Hinsicht dem Journalisten Rombert, der Rieu nun aber bittet, ihm zu bescheinigen, dass er nicht erkrankt sei, damit er die Stadt verlassen und zu seiner Geliebten zurückkehren könne. Rieu verneint, denn natürlich kann er unmöglich bestätigen, dass Rombert die Krankheit nicht hat. Rombert wirft Rieu schließlich vor, er lebe in der Abstraktion und wolle das unmittelbare Leid des jungen Mannes, der von seiner Geliebten getrennt ist, nicht verstehen. Es ist jedoch nicht so, dass Rieu das nicht versteht. So erfahren wir vom Erzähler, der uns Rieus Gedanken direkt wiedergibt. Von Abstraktion könne wohl kaum die Rede sein, wenn man jeden Tag Menschen in den Spitälern sterben sieht, denkt Rieu. Der Erzähler schreibt, und ich zitiere, ja, es gab in dem Elend einen Teil Abstraktion und Unwirklichkeit. Aber wenn die Abstraktion anfängt, einen zu töten, dann muss man sich wohl oder übel mit ihr beschäftigen. Die Frage nach der Abstraktion beschäftigt Rieu weit über das Gespräch mit Rombert hinaus. Ein wenig Abstraktion sei nötig, meint Rieu, um die notwendige Gleichgültigkeit zu gewinnen, die einem die tägliche Arbeit in dieser Lage ermöglicht. Der Erzähler erläutert, um gegen die Abstraktion kämpfen zu können, muss man ihr ein wenig gleichen. Aber wie hätte Rombert das nachfühlen sollen? Für Rombert war alles Abstraktion, was sich seinem Glück in den Weg stellte. Zu Beginn des Pestausbruchs in Oran wohnt der Erzähler einer Predigt des Jesuitenpaters Panelou bei. Panelou beginnt seine wuchtige Rede mit dem Ausruf, und ich zitiere mal wieder, »Meine Brüder, ihr seid im Unglück. Meine Brüder, ihr habt es verdient.« Panelou versteht die Pest also als gottgesandte Plage, mit der dieser das gottlose Verhalten der Bürger der Stadt bestrafen wolle. Es reiche eben nicht, alle paar Sonntage zu Gott zu kommen, und nun würden die Bürger mit einer neuen Sintflut beschert. Nach Panelous Predigt beginnt in der Stadt die Sommerhitze auszubrechen und zugleich entstehen immer häufiger Tumulte an den Toren der Stadt, wo Menschen versuchen, aus Oran zu entfliehen. Nun lernen wir den eingangs erwähnten Jean Tharoux besser kennen. Tharoux bietet Rieu den Aufbau einer freiwilligen Helfertruppe an, die bei der Bekämpfung der Epidemie unterstützen soll. Die beiden unterhalten sich über Panelous Predigt und Rieu stellt fest, er habe zu lange in Spitälern gearbeitet, um die Idee einer göttlichen Kollektivstrafe überzeugend zu finden. Die Christen, und dabei meint der Panelou, sprechen manchmal ohne wirklich zu denken und dabei seien sie besser, als sie in diesen Momenten schienen. Auf Tharoux Frage hin eröffnet ihm Rieu, dass er selbst nicht an Gott glaube. Tharoux fragt daraufhin, woher er denn dann die Motivation nehme, jeden Tag aufs Neue gegen die Pest zu kämpfen. Und das ist eine ganz zentrale Frage des Romans, ob man denn heiliger sein könne, ohne an Gott zu glauben. Rieu erwidert dann, dass er es genau umgekehrt sehe. Eben weil er nicht an einen Gott glaube, der alles richten werde, müsse er selbst tätig werden. Rieu weiß, dass seine Siege im Kampf gegen den Tod, der nun mal das Leben bestimmt, immer nur vorläufig sein können und der Tod letztlich sein Recht bekommt. Dennoch sei das kein Grund aufzugeben. Tharoux versteht Rieus Weltanschauung. Zuletzt fragt dann Rieu, wieso denn Tharoux eigentlich den scheinbar sinnlosen Kampf mit der Pest aufnehmen wolle und Tharoux entgegnet, er wisse es nicht, vielleicht seiner Moral wegen. Und die sei, fragt Rieu, das Verständnis, antwortet Tharoux. Und bei diesem Thema der Moral des Verständnisses denken wir vielleicht auch wieder an unsere letzte Podcast-Episode zu Dostojewskis Idioten, in die man natürlich auch nochmal hineinhören kann. Grundsätzlich kann man an dieser Stelle schon mal festhalten, war Albert Camus sehr stark von Dostojewski geprägt und hat ihm beispielsweise im Mythos des Sisyphos ein ganzes Kapitel gewidmet. Gleich am Tag nach diesem Gespräch beginnt Tharoux dann seine Hilfstrupps aufzustellen. Der Erzähler kommentiert, ihm sei nicht daran gelegen, die Bedeutung dieser Hilfstrupps in besonderer Weise hervorzuheben und den Freiwilligen damit eine allzu große Huldigung zuteilwerden zu lassen. Das wiederum begründet er damit, dass aus seiner Sicht die Frage nach Gut und Böse zumeist die falsche ist. Das Böse in der Welt, erklärt der Erzähler, rühre fast immer von der Unwissenheit her und der gute Wille kann so viel Schaden anrichten wie der Böse, wenn er denn nicht aufgeklärt sei. Unwissenheit nennt der Erzähler das trostloseste Laster und wahre Liebe und Güte seien nur mit größtmöglicher Hellsichtigkeit denkbar. Und vielleicht erinnert einen das ein Stück weit an die Banalität des Bösen. Das ist ein Konzept von Hannah Arendt, das sie im Kontext der Berichterstattung des Eichmann-Prozesses in Jerusalem entwickelt. Und bei dieser Beobachtung des Adolf Eichmann in diesen Jerusalemer Prozessen fällt ihr auf, dass Eichmann sich selbst, der für zahllose Morde an Jüdinnen und Juden verantwortlich ist, immer als Bürokraten oder Sachbearbeiter verstanden wissen wollte. Also er hat keineswegs den Eindruck vermittelt, er sei jetzt das böse Mastermind, das man hinter dieser Deportation und Vernichtung der Jüdinnen und Juden vermutet hätte, sondern ein ganz normaler Bürokrat, einer, der das durchführt, was ihm aufgetragen wurde. Und das macht das Ganze vielleicht noch etwas erschreckender, weil man eben merkt, dass es gar keines bösen Genies bedarf, sondern im Zweifelsfall nur eines Menschen, der unhinterfragt das tut, was man ihm aufträgt. Aber wieder zurück zur Handlung, denn daran angeknüpft führt der Erzähler aus, unter welchen Umständen die Bürger der Stadt in der Bekämpfung der Epidemie tätig wurden oder eben nicht. Der große Akt des Heroismus sei nicht das, worum es gehe, meint der Erzähler. Es komme regelmäßig eine Zeit, in der es ausreiche, darauf zu beharren, dass 2 plus 2 4 ergebe, um mit dem Tode bestraft zu werden. Für die Bürger Orange bedeutete die Akzeptanz der Realität der Pest in ihrer Stadt und die Bereitschaft, gegen sie anzukämpfen, einen ständigen Kampf um Leben und Tod. Rambert erfährt von Tarrou, dass Rieus Frau ebenfalls abwesend und einige hundert Kilometer entfernt in einem Sanatorium ist. Diese Erkenntnis scheint Ramberts Blick auf seine eigene Situation nachhaltig zu verändern, denn tags drauf entscheidet er sich, bei Tarrous Hilfstrupps ebenfalls tätig zu werden. Zu Beginn des dritten Teils im August und die gesamte Handlung erstreckt sich ungefähr über ein Jahr, erfahren wir, dass die Pest nun die gesamte Stadt fest in der Hand hält. Die Stadtbevölkerung sieht sich einer zunehmenden Vereinsamung ausgesetzt, die einige Köpfe in Brand steckt, wie es der Erzähler formuliert. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt beginnen sich wahre und falsche Geschichten über die immer größer werdenden Begräbnisse zu erzählen, die nicht gerade zur Beruhigung der Situation beitragen. Die Pest, berichtet der Erzähler, habe den Menschen in Oran die Fähigkeit zu Liebe und Freundschaft genommen. Er begründet dies damit, dass sowohl Freundschaft als auch Liebe immer ein wenig Zukunft bräuchten. Diese Zukunft gab es angesichts der Pest jedoch nicht. Es gäbe nur die Gegenwart. Pater Panelous alttestamentarische Interpretation der Ereignisse in Oran, ihr erinnert euch an diese Sintflutpredigt, verliert ihren Boden, als Panelous selbst miterleben muss, wie ein kleiner Junge nach einem kräftezehrenden Kampf an der Pest stirbt. Diese Erfahrung verändert den Pater und kurz darauf hält er seine zweite Predigt. Darin hat sich der Blick des Paters auf die Pest vollständig verändert. Es beginnt damit, dass er die Anwesenden nicht länger als ihr, sondern wir anspricht. Panelou führt aus, dass es Dinge gäbe, für die es keine Erklärung geben könne. Dazu zählt er insbesondere das Leid des Kindes und das Grauen, das dieses mit sich bringt. Auch der Verweis auf ein Leben nach dem Tod erscheint Panelou plötzlich nicht ausreichend. Wer wisse denn schon, ob die ewige Freude im Nachleben einen einzigen Moment des Schmerzes im Leben aufwiege? Letztlich sei die Frage des Glaubens zu wählen, ob man im Angesicht des unerklärlichen Leides glauben wolle oder eben nicht. Aus Sicht Panelous könne man nicht anders als zu glauben, denn alles andere wäre zu grausam. Wenn man Panelou nun einen Fatalismus unterstellen wolle, sagt er selbst, dann doch bitte einen tätigen Fatalismus. Der Erzähler fasst Panelous Worte zusammen, indem er sagt, und ich zitiere, man musste nur beginnen, in der Finsternis vorwärts zu gehen, ein wenig tastend und versuchen, Gutes zu tun. Nicht lang nach seiner Predigt rafft den Pater die Pest oder ein anderer Grund, das bleibt offen, dahin. In der fortlaufenden engen Zusammenarbeit im Kampf gegen die Pest lernen sich auch Tarrou und Rieu besser kennen. Die Freundschaft der beiden entwickelt sich und Tarrou erzählt Rieu seine eigene Geschichte. Tarrou sagt von sich, er habe schon lange an der Pest gelitten, bevor sie diese Stadt erfasst hatte. Tarrou will damit zweierlei sagen. Einerseits, dass er sei wie alle anderen, dass ihn zugleich jedoch möglicherweise unterscheide, dass er sich dieser Tatsache der Pestbetroffenheit bewusst ist. Er habe der Pest stets entrinnen wollen. Tarrou führt dann aus, auf was genau seine Vorstellung der Pest verweisen könnte. Er erzählt von seiner Jugend und von seinem Vater, einem Staatsanwalt, der Tarrou eines Tages mit zum Gericht nahm. Tarrou kam sein Vater völlig verwandelt vor, als dieser eigentlich unauffällige, ruhige und gutmütige Mann nun plötzlich im roten Talar ungeheuerliche Sätze spricht und die Hinrichtung eines Angeklagten fordert. Tarrou beschäftigen diese Todesurteile so sehr, dass er mit 18 Jahren eines Tages beschließt, seine Familie zu verlassen. Tarrou sagt, er wollte kein Pestkranker, also keiner mehr sein, der sich am Tode anderer schuldig macht. Diese Gesellschaft nämlich, in der er lebte, sei auf das Todesurteil gegründet und er habe diese Morde bekämpfen wollen. Deshalb hat er im Laufe seines Lebens an allerlei Kämpfen in Europa teilgenommen, hörte jedoch, wie er später bemerkte, dabei niemals auf verpestet zu sein. Denn er lernte, dass er mittelbar die Todesurteile tausender Menschen unterschrieben hatte, dass er diesen Tod sogar verursachte, indem er Taten und Grundsätze gut hieß, die einem Todesurteil glichen. Mittlerweile gibt Haru zu, schäme er sich dafür, ein Mörder gewesen zu sein, wenn auch aus der Ferne und in gutem Willen. Und letztlich kommt er dann darauf zurück, Zitat, dass wir alle in der Pest sind. Nun versucht er nur noch, alles zu verstehen und keines Menschen Todfeind zu sein. In dem Versuch, nicht mehr an der Pest zu erkranken, liegt Harus Hoffnung auf Frieden oder zumindest auf einen guten Tod. Zuletzt, als die Pest in Oran beinahe besiegt ist, erkrankt Jean Tharou und kämpft einen ganzen Tag lang mit der Krankheit, die ihn letztlich jedoch dahinrafft. Der Erzähler beschreibt Rieus Gedanken über den verstorbenen Freund folgendermaßen. Ich zitiere nochmal. Es gab keinen Frieden ohne Hoffnung, und Tharou, der den Menschen das Recht verweigerte, irgendjemanden zu verurteilen und doch wusste, dass keiner es vermeiden konnte zu verurteilen und dass selbst die Opfer manchmal zum Henker werden, Tharou hatte in innerer Zerrissenheit und im Widerspruch gelebt. Er hatte die Hoffnung nie gekannt. Zitat Ende. Der Erzähler beschreibt das letzte Bild, das Rieu von Tharou im Kopf geblieben war. Das des beherzten Autofahrers, der das Steuer seines Wagens mit kräftigen Händen führte und der nun regungslos dalag. Diese Bilder des Lebens einerseits und des Todes andererseits erleichtern Rieu die Nachricht des Todes seiner Frau im Sanatorium, die ihn soeben erreicht. Zu guter Letzt erfahren wir Leser und Leserinnen noch, wer sich eigentlich hinter der Figur des Erzählers verbirgt, der Rieus Gedanken so akkurat wiedergibt und aus den Tagebüchern Tharous zitiert. Es ist nämlich Rieu selbst, der nun beteuert, ihm sei daran gelegen gewesen, die Tatsachen so neutral und sachlich wie irgend möglich wiederzugeben. Rieu schließt seine Chronik der Pest in Oran mit einem Aufruf an die Menschen, die trotz ihrer inneren Zerrissenheit gegen die Herrschaft des Schreckens und seine unermüdlichen Waffen ankämpfen, die Heimsuchung nicht anerkennen wollen, keine Heiligen sein können und sich dennoch bemühen, Ärzte zu sein. Das war auch ein kurzes Zitat, habt ihr vielleicht rausgehört. Ärzte, so haben wir von Tharou erfahren, sind nicht nur Mediziner, sondern im erweiterten Sinne alle, die trotz der Absurdität des Leids tätig bleiben. Und jetzt verlassen wir mal ein wenig die Ebene des Inhalts des Romans und fokussieren uns auf ein paar Themen, die vielleicht besonders interessant sind, um einerseits die Pest und andererseits Camus Werk als Ganzes etwas besser zu verstehen. Wir gehen nochmal zurück zu Raymond Rambert, dem Journalisten, und Rieu als gewissermaßen zwei Entwürfe des Umgangs mit einer Grenzsituation wie der Pest. Wir rekapitulieren, Rambert ist als Fremder in Oran gefangen und sehnt sich nach seiner Geliebten, die er kurz zuvor kennengelernt hatte. Nachdem Rieu seine Bitte, er möge ihm bestätigen, dass er die Pest nicht in sich trage, nicht nachkommt, denkt Rambert über andere Wege nach, aus der abgeschotteten Stadt zu entfliehen. Er macht sich mit Schmugglern bekannt, die ihn im Zuge einer Wachablösung aus der Stadt bringen wollen. Dabei hält Rambert Tharou und Rieu bezüglich seiner Fluchtpläne durchaus auf dem Laufenden und die beiden haben volles Verständnis und machen keinerlei Anstalten, ihn von seinen Plänen abzuhalten. Rieus Frau befindet sich während dieser Zeit ebenfalls außerhalb Orans. Im Gegensatz zu Rambert jedoch verwendet Rieu seine Zeit ziemlich pragmatisch im Sinne der Bekämpfung der Pest, die er ganz früh als wichtiges Ziel erkannt hatte. Rieu und Rambert stehen also lange Zeit für zwei Entwürfe als Reaktion auf das Leid, in diesem Fall die Pest. Rambert will sich vom Leid ab und der Liebe zuwenden. Er möchte die Stadt verlassen und zu seiner Geliebten. Rieu wiederum wendet sich ganz dem Leid zu und spielt scheinbar nicht einmal mit dem Gedanken, die Stadt sich selbst zu überlassen. Als Rambert endgültig beschließt, in Oran zu bleiben, um an Tharous und Rieus Seite die Pest zu bekämpfen, sagt er, Zitat, »Nichts auf der Welt ist es wert, dass man sich von dem abwendet, was man liebt. Und doch wende auch ich mich davon ab, ohne zu wissen, warum.« Rieu antwortet schlicht, Zitat, »Es ist eben so. Das ist alles.« Und dieser in mancher Hinsicht absurde Gedanke wird hier nicht weiter verargumentiert, sondern einfach akzeptiert. Und trotzdem wollen wir uns jetzt nochmal etwas genauer anschauen, was denn eigentlich das Absurde, was denn eigentlich die Pest genau ist. Und wir verstehen jetzt im Kontext des Romans den Kampf gegen die Pest als den Kampf gegen das Absurde. Aber was versteht Albert Camus eigentlich unter der Absurdität? Wir haben gerade schon einen kleinen Einblick aus dem Kontext des Romans, aber erweitern das jetzt nochmal kurz auf die gesamtgesellschaftliche und die psychologische und die soziale Betrachtungsebene. Also das Absurde bei Camus ist, und jetzt kommt eine Aufzählung, das ist die Kürze des Lebens, die Feindlichkeit der Welt gegen den Menschen, das Leid, die Entfremdung, die Trennung von Körper und Geist, die mechanische Arbeit des Menschen in der industrialisierten Gesellschaft, die fundamentale Isolation des Menschen und die Schwierigkeit der Kommunikation, die Rolle des Glücks im Leben, die Vielzahl der Wahrheiten, in deren Namen Akte der Grausamkeit verübt werden und so weiter und so fort. Also ihr seht, es gibt bei Camus und auch darüber hinaus einen ganzen Strauß an letztlich ziemlich unerklärlichen Dingen im Leben, mit denen wir uns aber abfinden müssen. Und können wir uns damit abfinden, weil wir an eine göttliche Ordnung glauben? Der Existenzialist würde sagen, nein, wir glauben nicht an eine göttliche Ordnung, es muss eine andere Antwort darauf geben. Wie könnte diese Antwort bei Camus lauten? Wie verhält sich der Mensch angesichts der Absurdität seines Daseins? Darauf gibt Camus eine Antwort in seinem Essay Der Mythos des Sisyphos. Haben wir vorhin schon mal angesprochen und ihr seht, wir verlassen jetzt ein bisschen den Roman Die Pest und versuchen uns jetzt mal im Gesamtwerk Camus ein Bild zu verschaffen. Den Mythos des Sisyphos beginnt Camus mit der berüchtigten These, es gebe in der Philosophie nur eine wirklich ernste Frage und das sei die des Suizids. Die mythische Figur des Sisyphos soll darauf eine Antwort geben. Vielleicht kennt ihr den Mythos, ansonsten jetzt mal die absolute Kurzfassung. Sisyphos ist auf alle Zeit dazu verdammt, eine Steinkugel auf einen Hügel zu rollen, nur um, nachdem die Steinkugel wieder herabgerollt ist, seine Arbeit von vorne zu beginnen. Camus schließt, dass man sich Sisyphos als glücklich vorstellen müsse, denn er erkennt die Absurdität seiner Handlung und kann sein Los deshalb akzeptieren. Die Absurdität der menschlichen Existenz nämlich ist ein fundamentaler Bestandteil des Menschseins, so lautet in etwa das Verständnis der Absurdität bei Camus. Indem wir uns der Absurdität durch den Selbstmord berauben, berauben wir uns also gleichermaßen der Menschlichkeit des Menschseins. Mensch zu sein bedeutet nämlich, diese Absurdität zu akzeptieren und ihr heroisch standzuhalten, so wie Sisyphos das tut. Wie im Mythos des Sisyphos lehnt sich Rieu also gegen den allzu frühen Tod seiner Mitbürger auf, verzögert ihn dabei aber natürlich lediglich. Das heißt, er entflieht der Absurdität nicht, sondern er spielt mit. Aber gleichzeitig spielt er auf eine heroische Art und Weise mit. Er hält Stand. Das ist letztlich das, was Camus dann auch im Kontext eines späteren Essays des Menschen der Revolte beschreibt. Also dieser Zustand der Revolte gegen die Absurdität, also des Standhaltens, des Akzeptierens der Absurdität, aber des gleichzeitigen Standhaltens. Und wenn wir uns dann wieder auf die Pest, auf den Roman beziehen, dann würden wir sagen, der Kampf gegen die Pest besteht also darin, immer wieder aufs Neue zu beginnen. Und dabei ist natürlich nie klar, wann die Pest vielleicht wieder zuschlagen und sich ausbreiten wird. Aber trotzdem würden wir uns immer wieder aufs Neue dagegen stemmen. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen zum Verständnis des Absurden bei Camus beigetragen hat. Wie gesagt, das war jetzt nur mal ein ganz kurzer Einblick. Wenn man sich das Absurde wirklich mal im Werk angucken will, dann kann man im Grunde vorne anfangen bei dem Fremden, den hatten wir kurz in der Biografie besprochen, und dann sich wirklich mal konsequent durch das Werk durchlesen. Einerseits durch die Romane, andererseits aber auch durch die Essays und dann gewinnt man eigentlich einen ziemlich guten Eindruck davon, was das Absurde sein könnte. Bevor wir jetzt so langsam zum Schluss kommen, wollen wir uns noch mal einmal mit dem Thema oder mit dem Motiv der Unmittelbarkeit und der Abstraktion in der Pest beschäftigen. Und die These, die ich dabei so ein bisschen in den Raum stellen möchte, ist die, inwiefern bzw. dass der Akt des Lesens als Ausweg aus der Abstraktion gelten könnte. Dabei verlassen wir jetzt aber relativ stark die inhaltliche Ebene und bewegen uns wieder in die Richtung der Grundfrage dieses Podcasts, nämlich warum wir eigentlich lesen wollen oder sollen oder es einfach tun. Zentrales Thema des Buches ist ja die Gegenüberstellung von Abstraktion und Unmittelbarkeit. Dieses Motiv wird etwa am Beispiel Pater Panelous durchexerziert. Vielleicht rekapitulieren wir das nochmal einmal kurz. Während Pater Panelou zu Beginn des Romans eine flammende Rede hält, die Pest als gottgesandte Plage im alttestamentarischen Sinne begreift, verliert er spätestens im Augenblick des sterbenden Kindes sein abstraktes Verständnis der Pest. Auf einen Schlag erkennt er, dass im Leiden und Tod eines Kindes der Glaube sich beweisen muss. Entweder er bricht sofort weg oder man klammert sich an ihn. Und wer traue sich, ohne Glauben zu leben, fragt Panelou in seiner zweiten Rede. Panelou erfährt also am eigenen Leibe, wie schwer es ist, für das Leid eines einzelnen Menschen eine Rechtfertigung zu finden. Für ihn ist die Konsequenz dann ein tätiger Fatalismus nach Vorbild des Doktors, des Arztes Rieu. Es bleibe nur die Handlung, ungeachtet der Frage nach dem Sinn. Also auch hier doch wieder die Verbindung zur Absurdität, denn wir müssen die Absurdität akzeptieren, aber wir müssen sie nicht tatenlos akzeptieren. Stellen wir uns jetzt also nochmal die Frage, warum lesen, und das auf einem etwas abstrakteren Niveau, dann finden wir vielleicht eine Antwort in genau dieser Gegenüberstellung von Abstraktion und Unmittelbarkeit, wie sie in dem Roman Die Pest zu finden ist. Die Lektüre des Romans nämlich eröffnet uns einen Blick in eine uns bis dato unbekannte Welt und einen Blick in die inneren Vorgänge anderer Menschen, die uns natürlich sonst verschlossen bleiben. Und gerade dieser Blick macht es uns dann unmöglich, fortan in der Abstraktion zu verharren. Denn hat man das Leid eines Menschen einmal erkannt, ist es natürlich schwer, danach ignorant zu bleiben. Meine These ist also, dass Lektüre immer auch ein geschützter Raum der Erfahrung einer Unmittelbarkeit ist, die wir im echten Leben nicht erleben, in Klammern, wollen. Und trotzdem ermöglicht sie uns einen Weg aus der Abstraktion, die dazu tendiert, Leid unendlich zu wiederholen. Lesen ist also gewissermaßen Prävention gegen Ignoranz, und der Mehrwert dieser Prävention wird uns hier ganz deutlich. Gleichzeitig, und das ist dann auch schon die Gegenposition, sagt Rieu in der Pest von Panelou, nachdem er seine feurige Rede gehalten hatte, er sei nun mal ein Büchermensch und habe nicht genug Leid gesehen. Vielleicht greifen wir diesen Einwand jetzt auf, um die Tragweite der Erfahrung durch die Erfahrung anderer einzuschränken und gleichzeitig nochmal die Frage nach dem Gegenstand der Lektüre zu stellen. Es kommt natürlich sehr darauf an, was man liest. Und das ist eine schöne Note, auf der wir jetzt enden können, denn wir haben hier offensichtlich einen Roman gelesen, den zu lesen es sich lohnt, denn wir haben viel erfahren über das Absurde, wir haben viel darüber erfahren, wie man angesichts des Absurden sich verhalten kann und vielleicht den ein oder anderen spannenden Gedanken mitgenommen. Wir haben gleichzeitig auch ganz viel ausgeblendet, zum Beispiel, dass man Die Pest auch lesen kann als Roman der deutschen Okkupation während des Zweiten Weltkriegs. Das ist natürlich aufgrund der zeitlichen Nähe zum Zweiten Weltkrieg sehr naheliegend. Fand ich an dieser Stelle jetzt aber nicht so wahnsinnig spannend, beziehungsweise auf irgendetwas muss man sich natürlich immer fokussieren, und wir haben den Fokus heute etwas anders gesetzt. Für alle unter euch, die Lust haben, sich mit Camus als Person auseinanderzusetzen, und das kann ich sehr empfehlen, gibt es eine tolle Biografie, die im Rowohlt Verlag erschienen ist, von Iris Radisch, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, und die auch als Paperback ziemlich kostengünstig zu erhalten ist. Also die sei euch an dieser Stelle sehr ans Herz gelegt. Andererseits gibt es natürlich die Romane, unter anderem Der Fremde und Die Pest, die man sehr gut lesen kann. Und dann gibt es eben die Essays, wie beispielsweise Der Mythos des Sisyphos und Der Mensch in der Revolte. Wobei ich persönlich sagen muss, dass das Lesen des Menschen in der Revolte und des Mythos des Sisyphos mir etwas schwerer gefallen ist, als die Romane zu lesen. Das liegt bei mir persönlich daran, dass ich Camus' Schreibstil, wenn er nicht gerade Fiktion schreibt, ziemlich anstrengend finde und relativ wenig strukturiert. Das ist aber sicherlich ein persönliches Urteil, dem man nicht entsprechen muss. Also kann ich euch nur dazu ermutigen, mal entweder in die Biografie oder in die Romane oder in die Essays reinzulesen oder in alles durcheinander, wie auch immer. Auf jeden Fall lohnt es sich sehr, Camus zu lesen. Und das nicht nur, weil wir selber gerade mit einer Epidemie zu tun haben. Ich hoffe also, dass euch dieser schnelle Ritt durch Die Pest von Albert Camus aus dem Jahre 1947 gefallen hat, und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Könnte passieren, dass die nächste Episode mal etwas kürzer wird, dass sie vielleicht auch mal etwas gegenwärtigere Literatur zum Gegenstand hat. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, ich würde es aber mal in den Raum stellen und freue mich in jedem Fall, wenn ihr auch in die nächste Episode wieder reinhört. Bis dahin!